Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Ratr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 12. November 2020, gleich dem 22. Oban 1399, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Tagesthema. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Gesundheit und Wohlbefinden im Islam. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel 4 Jahre Skandal und verbale Aggression. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran fordert IAEA auf, Nuklearaktivitäten Israels und Saudi-Arabien zu überwachen. Führer der Terrorgruppe Al-Ahwaziyah gibt Verbindung zum saudischen Geheimdienst zu. Iran in Bolivien immer willkommen. Arce fordert engere Beziehungen zwischen Teheran und La Paz. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran fordert IAEA auf, Nuklearaktivitäten Israels und Saudi-Arabien zu überwachen. Der Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen, Majid Takht-Ravanchi, hat die Internationale Atomenergiebehörde IAEA aufgefordert, nicht transparente Nuklearaktivitäten des israelischen Regimes und Saudi-Arabien zu überwachen. In einer Sitzung der UN-Generalversammlung über den jährlichen IAEA-Bericht am Mittwoch sprach Takht-Ravanchi sich für die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der IAEA aus und sagte, die Nuklearaktivitäten Saudi-Arabiens sollten transparent sein, wenn das Land ein friedliches Nuklearprogramm verfolge, und es sollte den IAEA-Inspektoren erlaubt werden, ihre Aktivitäten diesbezüglich zu überprüfen. Er wies zudem auf die Ausnahmefälle in Bezug auf das israelische Regime hin. Das israelische Regime weigert sich, den Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen und die Überprüfung seiner Nuklearaktivitäten nicht zulassen. Mit Hinweis auf die wichtige Rolle der Atomenergie bei der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung hob Takht-Ravanchi hervor, die Islamische Republik Iran habe mit großen Anstrengungen und Investitionen bedeutende Erfolge in diesem Bereich erzielt und nutze derzeit die Atomenergie in den Sektoren Elektrizität, Medizin, Landwirtschaft und Industrie. Er lehnte außerdem eine Beschränkung der friedlichen Nuklearaktivitäten des Landes ab und betonte, aus der Sicht der Islamischen Republik Iran sollte die Überprüfung der IAEA gemäß dem Statut so erfolgen, dass die Stärkung der friedlichen Nutzung der Atomenergie als unveräußerliches Recht der Mitgliedstaaten nicht überschattet wird. Das Wall Street Journal berichtete im August, dass Saudi-Arabien mit chinesischer Hilfe in der Nähe der abgelegenen Stadt Al-Ula eine Anlage zur Gewinnung von Gelbkuchen aus Uranerz errichtet habe. Das zionistische Regime ist auch das einzige Regime im Nahen Osten, das nicht dem Atomwaffensperrvertrag NPT beigetreten ist und seine Nuklearaktivitäten außerhalb der Regelungen durchführt, die die Internationale Atomenergieorganisation festgelegt hat. Führer der Terrorgruppe Al-Ahwaziyah gibt Verbindung zum saudischen Geheimdienst zu. Der Führer der Terrorgruppe Al-Ahwaziyah hat die Verbindung der Gruppe zum saudischen Geheimdienst zugegeben. Habib Farajullah Khaab, bekannt als Habib Asyud, der kürzlich neue Terroranschläge geplant hatte, ist von den iranischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Habib Asyud gab in einem Interview zu, dass 3 Mitglieder der Al-Ahwaziyah-Terrorgruppe, Habib Nabgan, Yaqub Nisi und Isa Savari, an den Terroranschlägen am 22. September 2018 in der iranischen Stadt Ahvaz beteiligt waren. Die IS-Terrormiliz und die Terrorgruppe Al-Ahwazia haben am 22. September einen Anschlag auf eine Militärparade in südiranischen Stadt Ahvaz verübt, bei dem 24 Personen getötet und 60 weitere verletzt wurden. Die Parade fand anlässlich der Woche der Heiligen Verteidigung statt. Er räumte außerdem einen bewaffneten Raub auf die Sadarat Bank in Ahvaz durch diese Terrorgruppe ein. Asyud erklärte, damals haben wir unsere Operationen zusammen mit dem saudischen Geheimdienst begonnen und mehrere Treffen mit ihnen abgehalten. Die Terrorgruppe Al-Ahwazia, die direkt vom saudischen Geheimdienst und dem zionistischen Regime unterstützt wird, überwachte Terroroperationen in Iran von Europa aus, obwohl ein internationaler Haftbefehl gegen ihre Führer erlassen wurde. Riad wird weiterhin als Hauptsponsor von Terroristen angesehen, die vom Wahhabismus inspiriert sind, einer extremistischen Ideologie, die von saudischen Geistlichen gepredigt wird. Iran in Bolivien immer willkommen. Arce fordert engere Beziehungen zwischen Teheran und La Paz. Boliviens neuer Präsident Luis Arce sagte, dass Iraner im lateinamerikanischen Land immer willkommen sind und dass beide Seiten die Zusammenarbeit weiter verstärken werden, während er sich bemüht, die von der ehemaligen Übergangsregierung beschädigten Außenbeziehungen zu reparieren. In einem Beitrag auf seinem Twitter-Account am Mittwoch sagte Arce, seine Regierung habe das Beglaubigungsschreiben des iranischen Botschafters in La Paz, Murtaza Tafreshi, entgegengenommen. Sie sind in Bolivien immer willkommen. Wir werden gemeinsame Projekte zum Wohle unserer Völker weiter festigen, fügte er hinzu. Das bolivianische Staatsoberhaupt betonte die Bedeutung der Beziehungen zu Iran und forderte eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik in verschiedenen Bereichen wie Energie, Industrie, Medizin und Wissenschaft. Im Gegenzug sprach Tafreshi Teherans Bereitschaft aus, die Beziehungen zu La Paz auszubauen und Bolivien zu unterstützen. Arce war ein Dutzend Jahre lang Wirtschaftsminister unter Ex-Präsident Evo Morales, der im November 2019 unter dem Druck des Militärs und der Opposition nach seinem Sieg, den er in den Präsidentschaftswahlen errungen hatte, zurücktreten musste. Er kehrte am Montag nach Bolivien zurück und wurde am Mittwoch von zehntausenden jubelnden Anhängern in der Stadt Rimore begrüßt. Unter Morales waren Venezuela und Iran wichtige Verbündete Boliviens, aber die Politik änderte sich, nachdem Anes im vergangenen November die Macht übernommen hatte. Sie wies venezuelanische Diplomaten und kubanische Ärzte aus und beschuldigte sie, nach der Abreise von Morales Unruhe zu stiften. Russland und Türkei errichten gemeinsames Zentrum zur Überwachung der Waffenruhe in Bergkarabach. Die Verteidigungsminister Russlands und der Türkei haben ein Memorandum unterzeichnet, um ein gemeinsames Zentrum zur Überwachung der Waffenruhe in Bergkarabach zu errichten. Das Memorandum sei nach virtuellen Gesprächen zwischen Sergei Shoigu und Hulusi Akar unterzeichnet worden, in dem die Aufgaben und Grundsätze des gemeinsamen Überwachungszentrums dargelegt wurden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Das Zentrum soll sich auf dem Territorium Aserbaidschans befinden. Militärs beider Länder werden Informationen über die Lage an der Trennlinie erfassen und auswerten, sowie Beschwerden oder Probleme prüfen, die mit Verstößen gegen die erzielten Vereinbarungen zusammenhängen. Es hat außerdem die Aufgabe, durch visuelle Beobachtung mit Hilfe von Drohnen sowie durch die Auswertung von Daten aus anderen Quellen Verstöße zu registrieren. Die Präsenz der russischen Friedensmacht wird Stabilität im Krisengebiet gewährleisten, den Exodus von Flüchtlingen stoppen und ihre Heimführung ermöglichen, sagte Shoigu beim virtuellen Gespräch mit AK. Zuvor gab auch der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov bekannt, Moskau und Ankara würden sich auf die Errichtung eines Kontrollzentrums in Aserbaidschan zur Überwachung der Ereignisse in Bergkarabach einigen. Am späten Montagabend haben sich der Regierungschef von Armenien, Nikol Paschinyan, und der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, auf ein Ende aller Kampfhandlungen verständigt. Die neue Waffenruhe kam unter Vermittlung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zustande und trat Dienstag früh in Kraft. Laut dieser Vereinbarung wird Russland seine Friedenstruppen in der Region Bergkarabach entlang des Latschin-Korridors stationieren. Moskau will mit nahezu 2000 Friedenssoldaten, 90 gepanzerten Fahrzeugen sowie 380 weiteren Fahrzeugen und Ausrüstungen den Waffenstillstand in Bergkarabach überwachen. Lavrov wirft USA Doppelmoral wegen Nichtbeteiligung an Flüchtlingskonferenz in Syrien vor. Der russische Außenminister hat die USA wegen ihrer Nichtbeteiligung an einer internationalen Konferenz in Damaskus über die Rückkehr von Flüchtlingen kritisiert. In seinem Grußwort an die Teilnehmer an der Konferenz warf Sergei Lavrov den USA vor, in der Syrien-Krise mit zweierlei Maß zu messen. Lavrov wies darauf hin, dass die Konferenz im Einklang mit der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrates ausgetragen werde. Die Nichtbeteiligung eines gewissen Länderkreises mit den USA an der Spitze sei durch nichts zu rechtfertigen. Der russische Außenminister forderte außerdem die anderen Länder auf, die Politisierung dieser Frage zu vermeiden. Der syrische Präsident Bashar Assad sagte auch in seiner Rede auf der Konferenz, dass es ernsthafte Hindernisse für die Rückkehr von Flüchtlingen gebe. Dazu gehörten die von den USA und ihren Verbündeten verhängten wirtschaftlichen Sanktionen. Die Aktionen und Verbrechen der Terroristen in den letzten 9 Jahren hätten viele Syrer in die Flucht getrieben, betonte der syrische Vizeaußenminister Faisal Maqdad auf der Flüchtlingskonferenz. Maqdad erklärte, dass die Wirtschaftssanktionen auch ein weiterer Faktor für die Migration von Syrern gewesen seien und fügte hinzu, dass einige feindseligen Parteien sich weigerten, das humanitäre Leid der syrischen Flüchtlinge zu beenden. Der russische Vizeaußenminister bezeichnete die Aufhebung von Sanktionen als eine Hauptvoraussetzung für die Erleichterung der Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat und bekräftigte, Syrien werde zusammen mit den befreundeten Ländern keine Mühe scheuen, die Rückkehr der Flüchtlinge zu ermöglichen. Die internationale Konferenz über die Rückkehr syrischer Flüchtlinge findet vom 11. bis zum 12. November in Damaskus statt. China, Russland, Iran, der Libanon, die Vereinigten Arabischen Emirate VAE, Pakistan und Oman gehören zu den Ländern, die zur zweitägigen Konferenz zur Unterstützung syrischer Flüchtlinge eingeladen wurden. Die syrische Regierung hat die Türkei nicht zur Teilnahme an der Flüchtlingskonferenz eingeladen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat auch am Dienstag in einer Erklärung bekannt gegeben, dass die EU und ihre Mitgliedsländer nicht an der syrischen Konferenz teilnehmen werden. Israels Kriegsminister genehmigt Bau von 1700 Wohnungen im Westjordanland. Der Kriegsminister des israelischen Regimes, Benny Gantz, hat den Bau von 1700 neuen Wohnungen im Westjordanland genehmigt. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur Ma'an heute berichtete, sollen die Wohnungen in 9 zionistische Siedlungen gebaut werden. Das Kabinett des zionistischen Regimes hat auch am Sonntag den Bau einer neuen israelischen Siedlung in einem Gebiet an der Grenze zum Gazastreifen zugestimmt. Nach internationalen Vorschriften und gemäß UN-Resolutionen ist der israelische Siedlungsbau im Westjordanland illegal. Zuvor hat der UN-Sonderberichterstatter für Palästina, Michael Link, den israelischen Siedlungsbau kritisiert und betont, die Produkte israelischer Siedlungen sollten auf den Weltmärkten boykottiert werden. Die Fortsetzung des Siedlungsbaus durch das israelische Regime ist das Haupthindernis für den Erfolg der Friedensverhandlungen zwischen den Palästinensern und Israelis im Jahr 2014. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5 Grad, Mashhad 5 Grad, Isfahan 9 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandarabas 25 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit unserem Tagesthema unter dem Titel Österreichische Regierung genehmigt Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung. Die österreichische Regierung hat eine breite Palette von Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung gebilligt. Diese Entscheidung wurde einige Tage, nachdem ein Sympathisant der IS-Terroristengruppe im Herzen der Hauptstadt Wien einen Amoklauf unternommen hatte, bei dem 4 Menschen getötet und fast 2 Dutzend weitere verletzt wurden, getroffen. Der Terroranschlag ereignete sich am 2. November. als der 20-jährige Kuchtim Fecsulay, Doppelbürger von Österreich und Nordmazedonien, durch die Wiener Innenstadt zog und 9 Minuten lang auf Passanten schoss, bis er von der Polizei erschossen wurde. Der Angreifer, der im April 2019 zu 22 Monaten Gefängnis verurteilt worden war, weil er versucht hatte, nach Syrien zu reisen, um sich den IS anzuschließen, wurde im Dezember letzten Jahres freigelassen. Er tötete 4 Menschen und verwundete 22 weitere während des Amoklaufs. Am Mittwoch genehmigte die österreichische Regierung Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung, darunter die Möglichkeit, Personen, die wegen terroristischer Straftaten verurteilt wurden, zu lebenslangen Haftstrafen zu verurteilen. Für aus der Haft entlassene Gefährder sollen Fußfesseln oder elektronische Armbänder verpflichtend werden. Der politische Islam soll ein eigener Straftatbestand werden, um so der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz gegen diejenigen vorzugehen, die keine Terroristen sind, aber den Nährboden dafür schaffen. Demnach soll der Prozess der Schließung von Vereinigungen erleichtert werden, von denen angenommen wird, dass sie eine Rolle bei der Radikalisierung von Einzelpersonen spielen. Auch soll der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben werden, potenzielle gewalttätige Aktivitäten auf einer Online-Plattform zu melden. Zu den Maßnahmen, die im nächsten Monat dem österreichischen Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden, gehört auch die vorbeugende Inhaftierung von Personen, die wegen terroristischer Straftaten verurteilt wurden. Kurz sagte, selbst wenn diese Personen ihre Strafen für ihre Verbrechen verbüßt hätten, aber noch nicht als vollständig entradikalisiert angesehen wurden, werden wir es ermöglichen, diese Menschen einzusperren, um die Öffentlichkeit zu schützen. Die vom Parlament genehmigten Maßnahmen werden es der Regierung auch ermöglichen, Doppelbürger, die wegen terroristischer Straftaten verurteilt wurden, ihrer österreichischen Staatsbürgerschaft zu berauben. Berichten zufolge haben am Montag rund 1000 österreichische Polizei- und Geheimdienstbeamte Häuser, Unternehmen und Verbände durchsucht, die angeblich mit der Bewegung der Muslimbruderschaft und der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas in Verbindung stehen. Die österreichische Staatsanwaltschaft betonte, dass diese Razzien letzte Woche nicht mit dem Amoklauf verbunden seien. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Gesundheit und Wohlbefinden im Islam. Bleiben Sie dran!
Gesundheit und Wohlbefinden im Islam.
Der Prophet des Islams ist das Vorbild der Muslime. Er hat selber alle islamischen Sitten für Essen und Trinken eingehalten. Aus Gottesfürchtigkeit pflegte er nur eine Mahlzeit am Tag zu sich zu nehmen und nur so viel, wie sein Körper brauchte, um Gott und seinen Mitmenschen zu dienen. Er aß nur, wenn er Hunger hatte und legte Wert darauf, zusammen mit anderen zu essen. Der Prophet dankte Gott vor dem ersten Bissen und wenn er zu Ende gegessen hatte. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, aß das, was unter der Bevölkerung üblich war. Er begnügte sich mit den einfachsten Speisen und war dankbar dafür. Der iranische Gelehrte Tabarsi überliefert, dass er verschiedene Arten von Nahrung zu sich nahm, aber keine davon besonders hervorhob. Er aß das, was an nützlicher Nahrung zur Verfügung stand. Meistens war es Gerstenbrot. Er nahm auch davon nicht so viel zu sich, dass er völlig satt wurde. In einigen Überlieferungen heißt es, dass Gerstenbrot die Nahrung der Propheten gewesen ist. Zum Beispiel entnehmen wir den tradierten Worten von Imam Reza, Friede sei mit ihm. Es hat keinen Propheten gegeben, der nicht die Menschen aufgefordert hätte, Gerstenbrot zu essen und um Segen dafür bat. Und diese Nahrung gelangte in keinen Magen, ohne dass sie Krankheiten beseitigte. Es ist die Nahrung der Propheten und das Essen der Rechtschaffenen. Und Gott hat es abgelehnt, etwas anderes zur Speise der Propheten zu bestimmen. Der Prophet enthielt sich jeglicher Übertreibung und empfahl auch den anderen ein genügsames Leben. Seine Genügsamkeit war bei allem zu sehen, auch bei der Ernährung. Qatada ibn Diamar berichtet, wir besuchten manchmal den Prophetengefährten Anas ibn Malik und sahen, wie sein Diener Brot backte. Einmal, als sein Diener gerade wieder beim Brotbacken war, sagte uns Malik, esst von diesem Brot. Was jedoch den Propheten betrifft, so habe ich nie gesehen, dass er Brot aus gesiebtem Mehl und ohne Kleie und gegrilltes Hammelfleisch gegessen hätte. Der Prophet führte ein einfaches Leben, und wenn es den Muslimen und ihm selber finanziell besser ging, bereicherte er den Nahrungskorb für seine Familie nur mit nützlichen Lebensmitteln. Der Prophet begnügte sich mit einer ganz einfachen Tunke fürs Brot. Kalini überliefert von Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, folgende Begebenheit. Einmal war der Prophet zur Wohnung seiner Gemahlin Umm Salama gegangen. Umm Salama brachte ihm ein Stück Brot. Der Prophet sagte, hast du auch eine Tunke? Sie sagte, nein, o Prophet Gottes, ich habe nichts im Haus außer Essig. Da sagte er, Essig ist eine gute Tunke. Ein Haus, in dem es Essig gibt, ist kein Haus, in dem nichts vorhanden ist. Der Prophet hat die Gesundheit und Nützlichkeit von Nahrung für den Körper betont. Eine Nahrung darf dem Körper nicht schaden. Heißes Essen ist zum Beispiel schädlich und die islamische Lehre betont, dass die Muslime sich vor heißen Speisen hüten sollen. Kalini bringt eine Überlieferung von Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, der in Berufung auf seinen Vorvater Imam Ali, Friede sei mit ihm, über folgende Begebenheit berichtet hat. Einmal brachte man dem Propheten heißes Essen. Da sagte dieser, lass das abkühlen. Gott hat uns das Feuer nicht zur Nahrung gemacht, und der Segen liegt in einem Essen, das nicht heiß ist. Gemäß einigen Berichten enthielt sich der Prophet auch einigen Speisen oder Pflanzen, deren Geruch im Mund verbleibt. Diese Speisen sind nicht schädlich für den Körper, aber der Geruch, der im Mund verbleibt, könnte verströmen und für andere unangenehm sein. Laut Tabarsi hat der Prophet deshalb in der Regel nichts zu sich genommen, wenn es Knoblauch, Zwiebeln oder Schnittlauch enthielt. Thank you. Völlerei wird vom Islam getadelt. Die Vorbilder des Islams haben davor gewarnt und zum Maßhalten ermuntert. Der Prophet hat nur das Notwendigste gegessen. Das geeignete Maß hat er wie folgt festgehalten. Der Sohn Adams hat kein Gefäß so schlimm gefüllt wie den Bauch. Es reichen ihm schon ein paar Bissen, die ihn stärken. Wenn er etwas essen muss, dann soll er ein Drittel des Magens für seine Nahrung und ein weiteres Drittel für seine Getränke und das andere Drittel für den Atem vorsehen. Wie Gemahlinnen des Propheten berichten, hat er nie einen vollen Magen gehabt. Der Prophet hat nur gegessen, wenn er Hunger verspürte. In einem Bericht aus seinem Leben wird er mit folgendem Ausspruch zitiert: Iss, wenn du Appetit hast, und hör auf zu essen, wenn du noch Appetit hast. Anas ibn Malik berichtet, der Prophet hat am Tag oder am Abend niemals Fleisch oder Brot gegessen, außer wenn sein Körper es brauchte. Der Prophet war sehr gastfreundlich und wenn immer es möglich war, aß er nicht alleine. Er hat gesagt, soll ich euch von den schlimmsten Leuten berichten? Der Schlimmste ist jemand, der seinen Gast abweist, alleine isst und seinen Sklaven schlägt. Der Prophet hat erklärt, dass ein Essen gut und perfekt ist, wenn es halal ist, mit Bismillah im Namen Gottes beginnt und mit der Dankespreisung Gottes endet. Er hat auch gesagt, das beste Essen ist bei Gott ein Essen, das vielen zugute kommt. Auch hat Imam Sadr folgendes Wort des Propheten überliefert. Die Gemeinschaft bringt Segensfluss, und das Essen für eine Person wird bei einem gemeinsamen Essen für zwei und das für zwei Personen für vier reichen. Als jemand zu dem Propheten sagte, wir haben gegessen, aber sind nicht satt geworden, antwortete er ihm gemäß Tabarsi wie folgt. Vielleicht habt ihr einzeln gegessen. Setzt euch zum Essen zusammen und nennt den Namen Gottes, damit es euch Segen bringt. Heute weiß man, dass die Einnahme von Essen zusammen mit anderen Freude macht und die Verdauung begünstigt. Dies war es für heute aus dem islamischen Gesundheitsmagazin. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal unser Gast sind. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Qurbani mit dem Titel Rusvoye Zamane, das heißt Allseits berüchtigt.
قصه های عشق مجنون می کند در غم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه چون تو پاک نیست تو بمان ای آن که چون تو ستارگان تو می سوزد به ناله های من رسوای زمان منم دیوان منم رسوای زمان منم دیوان منم چون شور ترون تویی، چون آه شبان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Vier Jahre Skandal und verbale Aggression. Weiterhin guten Empfang.
In den vier Jahren seiner Amtszeit stand Präsident Donald Trump laufend auf Kriegsfuß mit den Medien. Es begann schon bei den Wahlkampagnen und dauerte mit seinem Verhalten in Sachen Meinungsfreiheit und der Aufdeckung seiner Lügen und schließt jüngst seiner Infizierung mit Covid-19 an. Bei jedem Konflikt mit den Medien warf der US-Präsident diesen vor, Marionetten zu sein. Es folgt ein kurzer Überblick über den Konflikt des US-Präsidenten mit den Medien. Schon bei den Präsidentschaftswahlen 2016 griff Trump die Medien an und sagte, er kämpfe nicht gegen Hillary Clinton, sondern gegen die Medien. Viele Male hat Trump bekannte US-Medien attackiert und sie als überholt bezeichnet, und immer wieder hat er die Umfragen von Zeitungen in Frage gestellt und verbal Journalisten angegriffen und ihnen gedroht. Trump erklärte zum Beispiel, die New York Times, Politico, Washington Post und Huffington Post seien unzuverlässig und bezeichnete den Fernsehsender CNN als abscheulich. David Key, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zur Förderung und zum Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung, beklagte, dass Donald Trump die Pressefreiheit auf der Welt negativ beeinflusst hat. Er sagte, Trump habe in den vergangenen vier Jahren eindeutig einen Kurs eingeschlagen, der den Medien und dem Recht auf freie Meinungsäußerung schadet. Key bezeichnete die Kritik an Medieninhabern, Verbreitung von falschen Nachrichten über sie und Verleumdungen hinsichtlich der Nachrichtenquelle als typische Beispiele für Angriffe auf den Journalismus. Der amerikanische Politikwissenschaftler Alan Lichtman ist allerdings der Ansicht, dass Trump eigentlich den Medien seine Popularität verdanke. Dies scheint in gewisser Weise zu stimmen. Im Mai 2016 hat Fox News inmitten der Wahlkämpfe enthüllt, dass die Datei, die Washington Post über ungewöhnliches Verhalten Trumps in den Vorjahren erhalten hat, durch Trump selber an die Öffentlichkeit gelangte. Die Zeitung hatte bekannt gegeben, dass sie an eine Audiodatei gelangt ist und dass Trump sich von 1970 bis 1990 unter gefälschten Namen als Sprecher Trumps ausgegeben und ihr Informationen über sich selber mitgeteilt hat. Auch der Reporter der Zeitung Vanity Fair bestätigte Fox News gegenüber, dass Trump unter Decknamen wie John Miller und John Barron mit Medien Kontakt aufnahm, um ihnen Einzelheiten über sein Privatleben mitzuteilen. Die Presse und Medien in den USA haben ernsthaft Position gegenüber den verbalen Angriffen Trumps bezogen. Im Jahre 2018 haben an einem einzigen Tag 100 schriftliche Medien in den USA in ihren Leitartikeln gegen die Aggressionen Trumps gegenüber den Medien protestiert. Trump veröffentlicht laufend wichtige Mitteilungen über seine In- und Auslandspolitik, als erstes auf seinem Twitter-Konto, von der Amtsenthebung von Personen bis zu neuesten Entschlüssen in der Wirtschaft. Aber zugleich hat er sich mit seinen Mitteilungen auch mit diesem Netzwerk angelegt. Seine Botschaften über Wahlbetrug wurden von Twitter mit besonderen Labels versehen, die darauf hinweisen, dass die Mitteilungen des amtierenden Präsidenten irreführend sind. Deshalb startete Trump eine heftige Attacke gegen Twitter. Er warf dem Netzwerk Einmischung in die Präsidentschaftswahlen vor und kündigte Änderungen der Bestimmungen und eine Einstellung der Tätigkeiten von Twitter an. Trump veröffentlichte einen Tweet, in dem es hieß: Die USA haben keine Medienfreiheit. Es gibt Unterdrückung der Berichte oder nur Falschmeldungen. Annulliert den Abschnitt 230 des Internetgesetzes. Der Abschnitt 230 ist ein Teil des Gesetzes für die Internetnutzung in den USA. Dort heißt es: Kein Anbieter oder Benutzer eines interaktiven Computerdienstes darf als Herausgeber oder Sprecher von Informationen behandelt werden, die von einem anderen Anbieter von Informationsinhalten bereitgestellt werden. Das heißt, die Inhaber von Webseiten sind nicht für die Inhalte, die dritte Personen auf ihren Seiten veröffentlichen, verantwortlich. Twitter hat daher oftmals die Tweets von Trump mit einem Label für irreführende Inhalte versehen. Donald Trump bezeichnet die Medien als Feind des Volkes, aber viele Sachverständige fassen seine Schritte als Beeinträchtigung des Rechtes auf freie Meinungsäußerung und Angriff auf die Medien auf und hoffen, dass sich die Lage bessert, wenn er die Wahlen verliert. Dr. Mohammad Mehdi Farhani, ein iranischer Dozent für Kommunikationen, sagt: Seitdem Trump Präsident geworden ist, hat er mit den Medien Streit gehabt. Anfangs hat er viel mit dem Thema Fake News manövriert. Es hat aber immer solche Falschmeldungen gegeben und das ist nichts Neues. Die neuen Medien, insbesondere die sozialen Netzwerke, haben dem Bazar für Fake News neue Bedeutung verliehen. Trump hat mit seinem Propagandaapparat mehrmals mit dem Thema Falschmeldungen manövriert, um den US-Medien einen Schlag zu versetzen und seine Propaganda voranzutreiben. Aber er sollte wissen, dass Propaganda nur bis zu einer bestimmten Grenze funktioniert und dann nicht mehr wirkt. Im Laufe der Zeit kommen die Tatsachen ans Tageslicht, so dass durch Propagandalärm nichts mehr erreicht wird. Jedenfalls hat Trump, als diese Propaganda fehlschlug, sofort auf anderes abzulenken versucht. Dr. Farhani fährt fort: Obwohl die USA sich als das mächtigste Land in der freien Welt betiteln, hatten sie während der Corona-Pandemie im größten Umfange mit dieser Krankheit zu kämpfen. Am Anfang hat Trump die Bedeutung von Corona geleugnet und sich darüber lustig gemacht. Aber nun weist sein Land die meisten Corona-Infizierten und die höchsten Todesziffern auf. Dadurch, dass dies vor den Präsidentschaftswahlen passierte, hat Trump viele Einbußen gehabt und die umfassende diesbezügliche Kritik seitens der Medien und in der öffentlichen Meinung zwang ihn dazu, vom Thema abzulenken. Wir sollten uns daran erinnern, dass Trump, als er Ende April vom CNN-Reporter gefragt wurde, ob es genug Corona-Teste gebe, wie folgt antwortete: Ihr dürft keine solchen Fragen stellen. Das ist für viele große Leute sehr beleidigend. Die Akte des Verhältnisses des US-Präsidenten Trump zu den Medien ist voller solcher Vorfälle. Ein Beispiel ist das Exklusivinterview im Mai 2017, das der CNN-Reporter mit ihm führte. Als dieser Trump bat, sich näher über seinen Vorwurf, Obama habe seine Telefonate abgehört, zu äußern, brach Trump das Interview ab und kehrte an seinen Arbeitstisch zurück. Dann sagte er verärgert zu dem Reporter von CNN, »Du kannst denken, was du willst, stell mir nicht diese Frage.« Ende Juni des gleichen Jahres hatten zwei Moderatoren des amerikanischen Fernsehsenders MSNBC Microsoft National Broadcasting, über die sich Trump lustig gemacht hatte, auf Twitter erklärt, dass Trump lügt. Das Weiße Haus hatte ihnen unter Androhungen geraten, sich bei Trump zu entschuldigen. Ende Oktober 2018 wurde US-Präsidenten erneut für ungewöhnliches Verhalten gegenüber Medien bekannt. Und zwar berichtete Stephanie McGovern, die Moderatorin und Reporterin des britischen Fernsehsenders BBC, von einem Interview mit Trump im Jahre 2012, bei dem Trump ihr dauernd Komplimente machte und sie als wunderschöne Person angesprochen habe. Natürlich war Trump damals noch nicht ins Weiße Haus eingekehrt und nur als mächtiger Geschäftsmann bekannt, aber er verhielt sich so ungewöhnlich und unpassend bei diesem Interview, dass McGovern nach eigenen Aussagen regelrecht Angst vor ihm bekommen hat. Sachverständige sind davon überzeugt, dass die weitgehenden Aggressionen Trumps gegen die Medien langfristig eine negative Wirkung auf das Vertrauen der Allgemeinheit in die Medien haben. Und deshalb haben sie in den letzten 2 bis 3 Jahren Trump und seine Unterstützer aufgefordert, dieses Verhalten einzustellen. Aber Trump hat auch in diesen Tagen, wo sich seine Amtszeit ihrem Ende zuneigt, nichts an seinem Verhalten geändert. Übrigens hat er 6 Monate vor den Präsidentschaftswahlen 2020 in einem Interview mit der New York Times behauptet, dass er bei den Präsidentschaftswahlen siegen wird, weil die Medien angeblich von ihm begeistert seien und verkünden würden, bitte verliert Trump nicht aus der Hand. Unterdessen hat er schon vor 2 Jahren, während er mit den Wahlkämpfen begann, seinen verbalen Krieg mit einigen Nachrichtenmedien der USA verschärft und den Säbel gegen sie gezückt und dadurch wohl kaum erreicht, dass die Medien ihn lieben.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pause Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.